Im ersten Buch Chronik. Ich weiß nicht, wer von euch schon einmal versucht hat, die Bibel ganz durchzulesen. Gab es da schon jemand, der das auch geschafft hat? Wirklich geschafft hat, die Bibel ganz durchzulesen? Nun mal ganz ehrlich, da gibt es ja im Alten Testament solche Kapitel mit so einer Fülle von Namen. Habt ihr die Namen auch alle gelesen? Ehrlich? Genau. Das kenne ich auch. Und weil das so ist, wollen wir uns heute so ein trockenes Stück Bibel raussuchen, so ein Knochen, den man normalerweise nicht liest. Und da steht was ganz Spannendes drin. Und damit möchte ich beginnen und damit auch zu unserem Thema kommen. 1. Chronik Kapitel 12 ab Vers 24, da stehen eigentlich nur Namen, aber da steckt was drin. Also, 1. Buch Chronik, Kapitel 12, ab Vers 24. Und dies ist die Zahl der zum Heeresdienst gerüsteten Männer, die zu David nach Hebron kamen, um das Königtum Sauls ihm zuzuwenden nach dem Wort des Herrn. Der Männer von Juda, die Schild und Spieß trugen, waren 6.800, gerüstet zum Heeresdienst. Der Männer von Simeon waren streitbare Helden für den Heeresdienst 7.100. Der Männer von Levi 4.600. Und Jojada, der Vorsteher über das Haus Aaron, mit 3.700. Und Zadok, ein junger streitbarer Held mit seiner Sippe, 22 Hauptleute. Der Männer von Benjamin, Sauls Brüder, 3.000. Denn bis zu dieser Zeit hielten noch viele von ihnen zum Hause Sauls. Der Männer von Ephraim 20.800, streitbare Helden und berühmte Männer in ihren Sippen, vom halben Stamm Manasse 18.000, die namentlich bestimmt waren, dass sie kämen und David zum König machten. Der Männer von Issachar, die erkannten und rieten, was Israel zu jeder Zeit tun sollte, 200 Hauptleute, und alle ihre Brüder folgten ihrem Befehl. Von Sebulon wehrfähige Männer zum Kampf gerüstet mit allerlei Waffen, 50.000. David einmütig zu helfen, von Naphtali 1.000 Hauptleute, mit ihnen 37.000 mit Schild und Spieß, von Dan zum Kampf gerüstet, 28.000 Männer gerüstet zum 28.000. Von Asser wehrfähige Männer gerüstet zum Kampf, 40.000. Von jenseits des Jordan, von den Rubenitern, Gaditern und dem halben Stamm Manasse 120.000 mit allerlei Waffen zum Kampf. Was soll solch eine Aufzählung? Und wann habt ihr abgeschaltet? Was wird uns hier berichtet? David ist bereits zum König gesalbt. Aber er ist noch nicht König. Dennoch regiert Saul. Und jetzt ist David der, der nach Hebron kommt und zu dem die Männer von Israel kommen. Es ist eine bewegende Aufzählung der Männer, die zu ihm kommen. Es ist nicht das ganze Volk Israel. Wir haben es an einer Stelle auch gelesen. Da ist nur der halbe Stamm Manasse. Das heißt also, ein Teil des Volkes ist bei ihm, ein Teil noch nicht. Und jetzt ist es an ihm, sich richtig zu entscheiden. Es ist derselbe König David, der vorher vor Saul weglaufen musste, der bei den Philistern war, der sich dumm gestellt hat, der den Saul verschont hat, nicht nur einmal. Und jetzt baut er langsam sein Königreich auf. Und die Männer, die erzählt werden, die berichtet werden, das sind tolle Leute. Bei den einen steht, die sind geübt in allerlei Waffen, sie verstanden ihre Schwerter zu führen, ihre Schilde. Da sind mit einmal große Mengen Leute, 120.000, an anderer Stelle wieder nur 22 Hauptleute, zum Beispiel um Zadok, der später einer seiner Generäle wird. Und zwischendrin, und ist euch das aufgefallen, war eine Ausnahme. Und die fällt nicht auf, wenn man denkt, das ist so eine trockene Aufzählung von Namen. Was soll diese Aufzählung von Namen? Ist euch aufgefallen, an einer Stelle stand was anderes? Und da fängt es an, spannend zu werden. Und deswegen sind auch diese Aufzählungen manchmal wirklich interessant. Also, da ist zum Beispiel die Rede, wenn wir nochmal hineinschauen, Vers 33, vom Stamm Issachar. Männer, und dann steht nicht gerüstet zum Kampf, sondern dann steht Männer, die erkannten und rieten, was Israel zu jeder Zeit tun sollte. Was ist das? Plötzlich stehen zwischen dieser Gruppe von Menschen eine ganze Reihe oder ein Stamm, der so anders ist. Was bedeutet das? Männer von Issachar. Da müssen wir uns zuerst fragen, wer waren denn die Männer von Issachar? Die Männer von Issachar war einer der 10 Stämme Israels. Einer der 10, die Söhne von Jakob waren, und 2 waren ja Söhne von Josef. Wir haben ja nicht den Stamm Josef, sondern wir haben ja seine beiden Kinder, deswegen haben wir 12 Stämme wieder. Und Issachar gehört zu denen, die einen Segen bekommen. Und zwar der gleiche Segen, der ausgesprochen wird, als Juda bezeichnet wird, als Löwe. Das klingt gut, nicht wahr? Als der Vater Isaak seine Söhne segnet, da bekommen sie alle ihren großen Segen. Und da bekommt der, natürlich, bekommen die Söhne das, was ihnen zusteht. Und Juda wird bezeichnet als der Löwe. Und wisst ihr, was da bei Issachar steht? Er wird sein wie ein knochiger Esel, der sich lagert zwischen den Sattelkörben. Also, wenn wir uns ein Kompliment machen und sagen, du bist stark wie ein Löwe oder schnell wie eine Gazelle, dann ist das ein Kompliment. Aber zu sagen, du bist mir ein Esel, ist nicht gerade ein Kompliment. Und jetzt stellt euch vor, jetzt stehen die ganzen Söhne vor ihrem Vater und sie werden alle mit dem Segen beschenkt. Und der Issachar hört, du bist ein Esel. Das ist kein Kompliment. Und dann heißt es, du wirst dich lagern zwischen den Sattelkörben. Und da fängt es an, interessant zu werden. Denn die Sattelkörbe, das waren 2 hohe Berge. 2 Berge, die für die Geschichte Israels eine große Rolle spielten. Und in der Mitte lag eine Ebene. Und das war die Ebene Jezreel. Das ist die Ebene, die eine große Rolle spielt in der Geschichte Israels. Fruchtbares Land. Und auf diesem fruchtbaren Land zog eine der großen Straßen, die vom fruchtbaren Halbmond, also von Ägypten bis nach Mesopotamien führte. Das ist eine der Wege, die Handelsstraßen des alten Orients bildeten. Jerusalem lag weit ab von Handelsstraßen, das lag auf dem Gebirge Juda. Aber die Ebene Jezreel, man zog normalerweise an der Küste entlang und dann geht ein Gebirge bis zur Küste. Und da weicht der alte Küstenweg ab durch die Ebene Jezreel. Bis heute ist das eines der fruchtbarsten Gebiete in Israel. Und wenn ihr eure Kiwi aus Israel bekommt oder vielleicht Orangen aus Israel, dann sind die meist dort von der Ebene Jezreel. Bis heute. Das ist fruchtbares Gebiet. Und die Männer von Issachar, die brauchten sich nicht abmühen wie die Bauern, die vielleicht auf dem Gebirge Juda waren. Denen fiel alles zu. Zum einen kamen dort die Handelsstraßen entlang. Und da hatten sie eine Fülle Kontakt mit den Leuten, die umherzogen. Und auf der anderen Seite hatten die so fruchtbares Gebiet, die brauchten nur ernten. Die konnten es sich gut sein lassen. Die konnten sich lagern. Die konnten faul sein wie ein Esel. Und sie waren reich beschenkt. Aber dann kommt noch was. Ich bin als Kind in einem kleinen Dorf aufgewachsen. Und da kam einmal im Monat der Dorffriseur. Und ich muss euch sagen, dieser Dorffriseur hat mich fasziniert. Nicht, dass der so gut Haare schneiden konnte Und zum Friseur gehen, das war auch nicht unser Ding damals mit 12, 13. Man ging möglichst nicht zum Friseur. Aber der Mann konnte reden. Der Mann konnte mit jedem über alle Dinge reden, die den anderen interessierten. Saß da ein Bauer auf seinem Stuhl, dann erzählte er mit ihm die Neuigkeiten, die die Bauern sich untereinander austauschten. Saß da ein Tischler auf dem Stuhl, konnte er alles erzählen, was die Meister in der Umgebung gerade bewegte. Und wenn man so einen politischen Witz hören wollte, dann verstand er das auch hinter vorgehaltener Hand zu sagen. Warum? Der kam überall rum. Der wusste, was geschieht. Der Mann faszinierte mich, der konnte mitreden. Sicher hat er auch manchmal aus einer Mücke einen Elefant gemacht. Aber der konnte reden. Und die Männer von Issachar, die lebten in einem Gebiet, wo sie ständig Kontakt hatten mit Hauptleuten. Die wussten, was in Ägypten passierte. Die wussten, was auch geschah in Kleinasien. Und sie konnten nun erzählen, weil sie die Lage kannten. Und dann steht, sie erkannten und rieten Israel, was sie tun sollten. Der David wusste also, was er an diesen Leuten hatte. Sie sahen die Welt mit anderen Augen. Sie sahen nicht die Welt mit den Augen einer Person, die in Hebron wohnt, fernab von den großen Straßen, auf denen Geschichte gemacht wird. Übrigens, die Ebene Jezreel ist der Ort, den die Bibel am Ende der Zeit als Hamargeddon bezeichnet. Da trifft sich auch noch einmal das, was die Welt zu bieten hat. Und mit einmal wird deutlich, Gott will für sein Volk mehr haben als nur starke Helden. So sicher die Soldaten waren und so notwendig sie David brauchte, aber er brauchte noch mehr. Er brauchte auch Leute, die ihm ein Stück von dem sagten, was Gott wollte. Und jetzt wird ein Wort gebraucht, das erstaunlich ist. Hier steht, sie erkannten und rieten, was Israel tun sollte. Und das Wort erkennen hat in der Bibel eine viel größere Bedeutung, als wie wir es häufig gebrauchen. Wir sagen dann, naja, da ist mir etwas eingefallen, das ist mir klar geworden, da ist mir ein Licht aufgegangen, ich habe etwas erkannt. Wer seine Bibel kennt, der weiß, dass das Wort erkennen in der Bibel noch mehr Bedeutung hat. Und Adam erkannte seine Frau und sie war schwanger. Das passt doch gar nicht zusammen, aber es ist wirklich dasselbe Wort. Wenn die Bibel von Erkennen spricht, hat es immer etwas zu tun mit dem, was Gott will. Unser Leben ist von Gott gewollt. Wenn also hier vom Erkennen die Rede ist, dann ging es nicht nur darum, dass die Männer von Issachar jetzt wussten, also in Ägypten gibt es einen neuen Pharao und das ist jetzt wichtig, sondern Erkennen hat es hier auch zu tun mit dem Willen Gottes. Und der Wille Gottes äußert sich ja in einer Art und Weise, den wir manchmal nicht kennen. Aber Gott sieht eben mehr. Stellt euch vor, ihr würdet jetzt in einem Heißluftballon 800 Meter über Detmold sein. Was meint ihr, was ihr alles sehen würdet? Hier, wenn wir vor dem Haus stehen, wir sehen bis zur nächsten Straßenecke. Wenn wir auf einem hohen Haus stehen, dann sehen wir das Residenzschloss und manches andere, auch ein paar Berge. Aber wenn wir 800 Meter höher sehen, dann sehen wir ein weites Gebiet. Und so ist Gott. Ich gebrauche mal dieses Bild. Gott sieht uns als Menschen aus einer anderen Perspektive. Das ist Gottes Perspektive. Und deswegen kann er nach vorn sehen, Gott kann nach hinten sehen und sieht Dinge für unser Leben, die wir nicht erkennen. Und wisst ihr, was Gott dann macht? Wenn er uns sieht, dann schickt Gott uns Menschen, die uns dieses Seinbild weitergeben. Wisst ihr, wie die Leute genannt werden? Was meint ihr, wie werden die genannt? Propheten. Und wie werden die im Alten Testament genannt? Die werden Seher genannt, genau. Da kommt nämlich genau das zum Tragen. Das sind Menschen, die teilhaben können, die Gott teilhaben lässt an dem, wie er unsere Welt sieht. Und das sagen sie. Und sie sagen etwas zur Vergangenheit, etwas zur Gegenwart wart und etwas zur Zukunft. Und so sind Propheten in der Bibel Männer und Frauen, die der Gemeinde einen Teil von dem mitteilen, wie Gott uns sieht. Und das meiste, was Propheten zu sagen haben, betrifft die Gegenwart. Wer mal die Propheten im Alten Testament liest, der weiß, das sind Männer und Frauen, die dem Volk immer wieder sagen, ändert euer Leben, übt Gerechtigkeit, haltet die Gebote, kehrt zurück zu Gott. Eigentlich ist nur eine kleine Gruppe von Propheten, die etwas für die Zukunft sagen. Und genauso haben wir Prophetie, die sagt, hier erfüllt sich Gottes Wort. Hier ist etwas, was vor langer Zeit gesagt war. Und damit sind wir mitten bei Propheten. Und Gott wollte, dass sein Volk schon damals bei David geführt wird durch Propheten. Und er schickt damit etwas, was uns als Gemeinde, ich wage zu sagen, so ein Stück Bonbon ist. Das schickt er seinen Leuten. Denkt dran, als Jesus nach seiner Kreuzigung und Auferstehung unterwegs war von Jerusalem nach Emmaus. Wir bekennen die Begebenheit. Da sind sie unterwegs und Jesus ist allein und er begegnet zwei Leuten, von denen der eine Kleopas heißt, wir nennen sie die Emmaus-Jünger. Und er kommt zu ihnen und er fragt, was sind das für Dinge, über die ihr euch unterhaltet? Und da fragen sie ihn, sag mal, bist du der Einzige, der von Jerusalem kommt und nicht weiß, was die Spatzen von den Dächern pfeifen? Und was macht Jesus? Der fragt zurück, na was denn? Und dann sagen sie, das mit Jesus von Nazareth. Wir hofften, er sollte Israel erlösen. Unsere ganze Hoffnung ist nun verloren. Und was macht Jesus dann? Er sagt, wie ist euer Herz so träge? Wie kapiert ihr nicht? Und dann hält er die beste prophetische Predigt, die es gibt. Und da steht in unserer Bibel, am Ende des Lukas-Evangeliums, er fing an bei Mose und zeigte ihm alles, was die Propheten über ihn gesagt haben. Das war die beste prophetische Predigt, die jemals gehalten wurde. Jesus sagt den beiden Emmaus-Jüngern, was im Alten Testament über ihn steht, alle Prophetie. Und was haben sie verstanden? Was haben die Emmaus-Jünger verstanden? Bahnhof Detmold. Nichts. Ja? Nichts verstanden. Wann verstehen sie etwas? Jesus kommt mit ihnen bis Emmaus und dann sagt die Bibel, er tut so, als wollte er weitergehen. Und dann laden sie ihn ein, ist ja selbstverständlich, kommt zu uns. Und was passiert dann? Dann kommt er zu ihnen mit nach Hause und dann macht er etwas, was man niemals hätte machen dürfen. Es gibt ja Regeln bis heute, es gibt ja auch Traditionen. Und damals waren Traditionen noch wichtiger als heute. Und eine Tradition war, wenn ich eingeladen bin, dann war es eine heilige Handlung, wenn der Hausvater das Brot gebrochen hat, auseinandergebrochen hat, den Fladen, ein Brotfladen, der auf heißen Steinen gebacken wurde, auseinandergebrochen hat. Und was macht Jesus hier? Der nimmt das Brot und bricht es. Hätte er nie machen dürfen. Und mit einmal sehen sie, und er spricht das Dankgebet. Immer dasselbe Gebet haben sie damals gesprochen. Und sie merken, das ist Jesus. Und da fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen und die laufen in derselben Nacht noch im Dauermarsch nach Jerusalem zurück. Was war also passiert? Wann haben sie die Prophetie verstanden? In dem Moment, wo sie wussten, das ist Jesus. Und damit wird etwas deutlich, was uns manchmal verloren geht, wenn wir über Prophetie reden, nämlich etwas, was ihr alle kennt. Das Wort aus 2. Petrus 1, Vers 19 und 20. Wir haben umso fester das prophetische Wort und ihr tut gut darauf zu achten, wie auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern in unserem Herzen aufgeht. Was ist denn der Morgenstern in der Bibel? Wer ist der Morgenstern? Jesus. Bis Jesus in unserem Herzen groß wird. Das heißt, es kann Zeiten geben, wo in unserem Herzen Jesus nicht groß ist. Kennt ihr solche Zeiten? Na klar. Und genau an der Stelle brauchen wir Prophetie. Ich frage euch mal, wann haben denn die meisten Propheten in der biblischen Zeit gelebt? Könnt ihr mir das sagen? Wann die meisten Propheten gelebt haben? Im Alten Testament? In welcher Zeit des Alten Testaments? Wir können die Zeit sogar eingrenzen. Die meisten Propheten, wann haben die gelebt? Jesaja, Jeremia, Daniel, Hesekiel, Amos. Was war das für eine Zeit? Genau. Genau, es ist die Zeit, ja, und die Zeit unmittelbar vor der babylonischen Gefangenschaft und unmittelbar danach. Und die babylonische Gefangenschaft war der absolute Tiefpunkt der Geschichte Israels. Da waren sie am weitesten von Gott weg. Und an der Stelle schickt er die Propheten. Das ist spannend. Über Prophetie zu reden, ist ein Thema, das ganz, ganz, ganz spannend ist, weil ich glaube, wir wissen viel zu wenig darüber. Und die Propheten in der Bibel sind auch nicht eindeutig benannt, das eine ist ein richtiger Prophet und das andere ist ein falscher Prophet. Das wünschten wir uns. Es gibt verschiedene Kriterien, die die Propheten haben. Also ein Kriterium ist, ob sein Wort in Erfüllung geht. Ist das alles? Es gibt noch mehr. Also beispielsweise gibt es ein Kriterium, das im 5. Buch Mose uns genannt wird, Kapitel 13. Ganz ungewohnt, 5. Buch Mose, Kapitel 13, Vers 2. Wenn ein Prophet oder Träumer unter euch aufsteht und dir ein Zeichen oder Wunder ankündigt und das Zeichen oder Wunder trifft ein, von dem er dir gesagt hat und spricht, lasst uns anderen Göttern folgen, die ihr nicht kennt und ihnen dienen, so sollst du nicht gehorchen den Worten eines solchen Propheten oder Träumers. Denn der Herr, euer Gott, versucht euch, um zu erfahren, ob ihr von ganzem Herzen und von ganzer Seele ihn lieb habt. Stell dich mal sowas vor. Da schickt Gott einen Propheten, der Prophet tut ein Zeichen, sagt, dass etwas eintrifft und das trifft ein. Und Gott schickt dieses Zeichen zur Versuchung, ob wir mitkriegen, ob das Gottes Weg ist oder nicht. Ist das nicht erstaunlich? Wo haben wir denn dann eine Hilfestellung, eine Antwort? Woher wissen wir denn dann, ob der Prophet das sagt, was Gott will? Denn manchmal redet ein Prophet auch Dinge, die wir möglicherweise gar nicht verstehen. Gibt es dafür eine Aussage? Sie gibt es. Und diese Aussage ist das Wort Gottes, ist das, was uns bereits von Gott gesagt wird. Wenn der Prophet also nicht auf das hinweist, was Gott gesagt hat, dann ist Prophetie unter Vorbehalt zu sehen. Das Wort, das an dieser Stelle uns ein ganz markanter Hinweis ist, ihr kennt es alle, ist der Brief, den der Jeremia an die Gefangenen schreibt in Babylon. In Jeremia Kapitel 28 ist eine Aussage, die wir möglicherweise so noch nie gelesen haben. Und dann ist genug vom Bibelaufschlagen, aber ich wollte euch das einfach zeigen, weil es mir wichtig ist. Ich baue ein bisschen vor, denn am Anfang unserer Geschichte steht natürlich Schwester Weid. Und sie zu verstehen, ist eins der Dinge, wo ich denke, die ganz wichtig sind heute. Was passiert? Jeremia 28 berichtet davon, dass ein Teil des Volkes in die Gefangenschaft geführt ist nach Babylon. Und da steht der Prophet Hanania auf und da steht nicht da, das ist ein falscher Prophet, hört nicht auf ihn, das ist ein Prophet. Und die Leute wussten das. Und wisst ihr, was der Prophet Hanania sagt? Kapitel 28, Vers 2 im Jeremia. So spricht der Herr Zebaoth, der Gott Israels. Ich habe das Joch des Prophet, des Königs von Babel zerbrochen und ehe 2 Jahre um sind, will ich alle Geräte des Hauses des Herrn, die Nebukadnezar, der König von Babel, von diesem Ort weggenommen und nach Babel geführt hat, wieder an diesen Ort bringen. Auch Jechonja, den Sohn Joachims, den König von Juda, samt allen Weggefährten aus Juda, die nach Babel gekommen sind, will ich wieder an diesen Ort bringen, spricht der Herr, denn ich will das Joch des Königs von Babel zerbrechen. Klingt das nicht gut? Klingt das toll? Was sagt der Prophet Hanania? Die Leute sitzen in Jerusalem, der Tempel ist zerstört, die Tempelgeräte sind weggenommen, nichts mehr da, kein Gottesdienst mehr da, das Volk Israel ist am Boden. Und jetzt kommt der Prophet Hanania und was sagt der Hanania? Liebe Schwestern und Brüder, der Herr hat mir gesagt, in 2 Jahren ist alles vorbei. Dann ist der König wieder da, dann sind die Tempelgefäße wieder da, dann können wir Gottesdienst feiern. Klingt das nicht gut? Was sind denn schon 2 Jahre? Die sind doch im Nu vergangen. Überlegt mal, je älter wir werden und wenn wir Geburtstag haben, sagen wir, schon wieder ein Jahr rum, weiß gar nicht, wo das Jahr geblieben ist. 2 Jahre ist doch überhaupt nichts, oder? Damit hat er den Leuten Hoffnung gemacht, viel Hoffnung. Das klang gut in ihren Ohren, der Prophet Hanania. Aber der Jeremia schreibt dann einen Brief an die Weggeführten. Was schreibt er denn? Gute Nachricht, Hoffnung trägt man gern weiter, oder nicht? Und das wird schnell weitergesagt. Leute, in 2 Jahren, hat der Prophet gesagt, ist alles vorbei. Und dann musste Jeremia im Kapitel 29 einen Brief schreiben. Und er schreibt einen Brief an die Weggeführten in Babylon. Denn die Weggeführten in Babylon, die saßen auf ihren Koffern. Die haben gehört, 2 Jahre, was bedeutet denn 2 Jahre? Also wisst ihr was, wir packen nicht mal unsere Koffer aus. Wir sprechen nicht die Sprache dieses Landes. Wir haben mit den Leuten überhaupt nichts zu tun. Wir singen unsere Lieder von Jerusalem. Und wir zählen die Tage, bis die Zeit vorbei ist. Wisst ihr, ich war bei der Armee, musste bei der Armee gewesen sein, 548 Tage. Und die letzten 150 Tage, da hat man ein Metermaß, ja, wie die Schneider haben. So ein Metermaß, 150 Zentimeter, und dann wird jeder Tag abgeschnitten. Und ich kann euch sagen, wie schön das ist, wenn man sieht, wie wenig das wird. Und wie belastend das für die ist, die gerade erst zur Armee gekommen sind, wenn sie sehen, der hat nur noch ein paar Tage. 2 Jahre sind überhaupt nichts. Und die Leute haben in Babeln auf ihren Koffern gesessen und gewartet, wann kommen wir nach Hause? Und wisst ihr, was der Prophet schreiben muss? Kapitel 29, Vers 4, so spricht der Herr Zebaoth. Der Gott Israels zu den Weggeführten, die ich von Jerusalem nach Babel habe wegführen lassen, baut Häuser und wohnt darin, pflanzt Gärten und esst ihre Früchte. Nehmt euch Frauen und zeugt Söhne und Töchter, nehmt für eure Söhne Frauen und gebt eure Töchter Männern, dass sie Söhne und Töchter gebären. Mehrt euch dort, dass ihr nicht weniger werdet. Suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr's gut geht, so geht's euch auch wohl. Ist das nicht komisch? Die Propheten haben gesagt, in 2 Jahren ist alles vorbei. Und was sagt Gott jetzt? Leute, packt die Koffer aus, baut Häuser, gebt eure Söhne, Töchter, lasst die Mädchen heiraten, hier seid ihr zu Hause. Und dann sagt er, Vers 8, denn so spricht der Herr, der Gott Israels, lasst euch durch die Propheten, die bei euch sind, und durch die Wahrsager nicht betrügen und hört nicht auf die Träume, die sie träumen. Denn sie weissagen euch Lüge in meinem Namen. Ich habe sie nicht gesandt, spricht der Herr. Denn so spricht der Herr, und jetzt kommt die Antwort, wenn für Babel 70 Jahre voll sind, so will ich euch heimsuchen und will mein gnädiges Wort an euch erfüllen, dass ich euch wieder an diesen Ort bringe. Denn ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr, Gedanken des Friedens und nicht des Leides, dass ich euch gebe Zukunft und Hoffnung. Gott sagt, nicht 2 Jahre, 70 Jahre. Und warum kann Gott so darauf verweisen? Die Frage ist, warum sagt Gott an dieser Stelle 70 Jahre und nicht 2 Jahre? Die Antwort ist ganz einfach. Wenn wir zurückschlagen, Kapitel 25, da steht im Vers 11, und diese Völker sollen dem König von Babel dienen 70 Jahre. Wenn aber 70 Jahre um sind, will ich heimsuchen den König von Babel und jenes Volk, spricht der Herr, und ihrer Missetat willen, dazu die Länder der das Land der Chaldäer und will es zur Wüste machen. Und jetzt kommen wir zu einem Prinzip, das die Bibel hat. Wenn Gott ein Wort gesagt hat, dann gilt das. Gott bringt sein Wort in Erfüllung. Und darauf können wir uns verlassen. Und Gott macht sein Wort. Wir als Menschen, wir neigen manchmal dazu, das nicht so zu sehen. Und manchmal kann es sogar sein, dass ein Prophet den Leuten Mut machen will, aber er sagt es nicht in Gottes Namen. Und deswegen gibt es nur eins. Und das hat uns der Paulus sehr deutlich gesagt. Er schreibt das an die Thessalonicher. Und dort ist eine Aussage, die, denke ich, für alle Zeiten gilt. Eine Aussage, die bis heute auch für uns, denke ich, etwas Wichtiges zu sagen hat. Am Schluss vom ersten Brief an die Thessalonicher, Kapitel 5, ihr kennt es ganz bestimmt. Seid allezeit fröhlich, betet ohne nachzulassen, seid dankbar für alles, denn das ist der Wille Gottes für euch. Den Geist löscht nicht aus. Prophetische Weisungen verachtet nicht, prüfet aber alles und das Gute behaltet. Was heißt das? Wenn Gott zu uns durch Propheten redet, dann sollen wir alles prüfen und das Gute behalten. Und wie können wir es prüfen? Indem wir uns mit seinem Wort beschäftigen, mit dem, was Gott bereits gesagt hat. Gemeinde, wenn sie wirklich Gemeinde ist, wird immer Gemeinde sein, die sich mit dem Wort der Bibel auseinandersetzt. Und ich denke, wir wissen schon alles, sondern immer wieder fragt, was sagt Gott? Und damit bin ich eigentlich am Beginn dessen, was Adventgemeinde ausmacht. Wenn wir uns fragen, wo wir herkommen, dann sehen wir, wir sind bei Männern und Frauen am Beginn des 19. Jahrhunderts. Und die Zeit damals war eine völlig andere Zeit als heute. Warum? Die Zeit damals war geprägt von einer großen Sehnsucht, alles mit dem Verstand zu begreifen. Bis zum Letzten. Und es war eine Zeit, die geprägt war in ihrem ganzen Umfeld, die anders war als heute. Und wer vielleicht schon ganz lange Adventgemeinde kennt, der weiß, dass am Anfang in den prophetischen Zeitketten immer ein Jahr vorkam. Und dieses Jahr hatte es zu tun mit dem Erdbeben von Lissabon. Hast du schon mal davon gehört? Das Erdbeben von Lissabon. Weiß überhaupt noch jemand, wann das war? 1755, super. Wann war das 1755? Ich gehe noch weiter. Am 1. November 1755. Was war das Wichtige? Warum war das auch gerade für die Erfüllung von Prophetie so wichtig? Da ist was passiert, was es auch vor ein paar Jahren bei uns gegeben hat. Oder besser gesagt, was die Welt beeinflusst hat. Uns nur indirekt, nicht direkt. Nur ein paar Urlauber von uns. Am 1. November Allerheiligen 1755 findet vor der Nordküste Afrikas ein Seebeben statt. Und dieses Seebeben, wir sagen heute Tsunami dazu, hat seine Auswirkungen bis nach Europa gehabt. Und in Lissabon, das relativ dicht liegt und damals die Stadt war, von der man immer nach Amerika fuhr in die neue Welt, eine der reichsten Städte Europas damals, findet ein Erdbeben statt. Die Kirchen brechen zusammen. 1. November, Allerheiligen, ist ein hoher katholischer Feiertag. Vormittags um 10 sind die Leute in der Kirche. Das Erdbeben kommt, wer sich retten kann, der flüchtet aus den Trümmern. Es brechen Feuer aus, weil es damals überall offene Feuer gab in den Häusern. In den Küchen waren offene Feuer. Feuer in den Häusern, die Leute, wohin laufen sie? Zum Tejo, zum Fluss. Und denken, dort sind wir sicher vor Erdbeben und vor Feuer. Und was passiert? Da kommt die Flutkatastrophe und sie reißt alles weg. Und es gibt eine Ausnahme. Mitten in der Stadt bleiben ein paar Häuser stehen. Und unter anderem das Rotlichtviertel. Und jetzt kommt eine Frage auf. Und diese Frage hat unsere Zeit verändert und ihr kennt sie alle. Und die Leute damals haben gefragt, und das ist eine Frage gewesen, mit der haben sich Philosophen beschäftigt, sogar Goethe hat davon geschrieben, nämlich die Frage, wenn es einen gnädigen Gott gibt, warum lässt er so etwas zu? Da sitzen Leute in den Kirchen zum Gottesdienst Und die werden vom Erdbeben in den Tod getrieben. Aber die Leute, die im Rotlichtviertel sind, die Sünder, die markiert als Sünder sind, die überleben. Wie kann es sein, dass Gott so etwas zulässt? Wenn es einen gnädigen Gott gibt, dann kann er sowas nicht zulassen. Und damit beginnt die sogenannte moderne Theodizee-Frage, die euch allen schon gestellt wurden, oder nicht? Wenn es einen Gott gibt, warum lässt er das zu? Und jetzt wird diese Frage beantwortet mit dem Denken der Zeit. Und das Denken der Zeit damals hieß Aufklärung. Und Aufklärung versucht alles mit dem Verstand zu beweisen, mit dem Verstand zu begründen. Und jetzt kommen Männer und Frauen, die fragen, wie können wir beweisen, dass Gott doch Recht hat? Wie können wir beweisen, dass Gott doch in seinem Wort die Erfüllung gibt? Und da beginnt etwas, dass man mit denselben Argumenten redet, wie die Leute damals geredet haben. Nämlich, wir versuchen Gott zu beweisen mit rationalen Argumenten. Und das Erste, was Menschen tun, ist was ganz Einfaches. Sie versuchen Gott zu beweisen an den Städten, an denen biblische Geschichte gespielt hat. Das ist der Beginn der modernen biblischen Archäologie. Denn damals gab es Geschichtswissenschaftler, und das war damals ein großer Teil der Wissenschaften, die Historiker, die gesagt haben damals, es gibt keinen Nebukadnezar, war damals eine gängige Wendung. Wir haben nichts von Nebukadnezar gehört. Und es stimmt. Er ist historisch auch schwer nachzuweisen, Nebukadnezar. Und jetzt fangen Männer und Frauen an, zu suchen nach Zeugnissen in der Erde von den Geschichten der Bibel. Und sie ziehen zum Beispiel ins Zweistromland, sie graben aus, sie graben Babylon aus. Und wer mal die Gelegenheit hatte, nach Berlin zu fahren, ins Vorderasiatische Museum, sieht man eine ganze Straße, die Prachtstraße, mit dem Ishtar-Tor von Babylon. Und auf jedem Ziegelstein steht, das sind glasierte Ziegelsteine, bunt glasierte Ziegelsteine, steht bis heute Nebukadnezar. Die biblische Archäologie ist der Beginn des Beweises, dass die Bibel doch recht hat. Und es gibt einen zweiten Beweis. Und das ist damals hunderte von Männern und Frauen, die sich damit beschäftigen. Ein zweiter Beweis, der es unmittelbar zu tun hat mit Napoleon. Napoleon hat Europa überflutet bis zum geht nicht mehr. Die Leute waren begeistert. Er hat ein neues Gesetzbuch geschafft. Er hat den Bürger geehrt und geachtet. Da gibt es zum ersten Mal das allgemeine bürgerliche Gesetzbuch. Aber er macht auch eins, was die Leute nicht verstanden haben. Er hat aus Kirchen Pferdeställe gemacht. Und Kirchen waren damals die heiligsten Orte. Im Magdeburger Dom wurden die Pferde gehalten. Kann man bis heute noch die Ringe sehen, die hat man gelassen an den Wänden, wo die Pferde festgebunden wurden. Das war eine Entweihung des Heiligsten, was man hatte. Die Friedhöfe waren die heiligsten Orte. Und Napoleon hat in Frankreich alle Priester weggejagt. Die Trennung von Staat und Kirche in Frankreich, die wir bis heute haben, die hat da ihre Ursachen. Und er hat das Kirchenland weggenommen, das Kirchengut, alles links des Rheins. Ja, er hat ja einen neuen Staat geschaffen, der in Kassel seinen Sitz hatte mit König Lustig, seinem nahen Verwandten Jerome, nicht wahr? Und dass bis heute die Kirchen bezahlt werden vom Staat, hat ihre Ursache darin, dass Napoleon den Kirchen ihr Land weggenommen hat. Und als Napoleon geschlagen von Russland zurückkommt, haben wir in Europa eine Erweckungsbewegung, wie es vorher nicht gegeben hat. Und diese Erweckungsbewegung beschäftigt sich intensiv mit dem Teil, wo man Gott historisch auch nachweisen kann, vom Verstand her. Und damit sind wir bei biblischer Prophetie. Und das ist die Zeit, in der Männer und Frauen beginnen, die Bibel zu lesen und zu fragen, wie verhält sich das mit den Zahlen der Bibel? Und jetzt sind es Männer und Frauen, die ihre Antworten finden, vor allem bei dem, was uns Daniel schreibt und was wir in Parallele zur Offenbarung sehen. Ihr kennt die große Zeitkette der 2300 Abend und Morgen oder der 70 Wochen, womit einmal deutlich wird, wir können Gott nachweisen in den Zahlen der Bibel. Und ist es nicht fantastisch? Und ich muss euch sagen, viele unserer Väter und Mütter in der Adventgemeinde, die vielleicht die Adventgemeinde Detmold gegründet haben, die haben gesagt, ich bin zur Wahrheit gekommen. Aber sie haben den Begriff Wahrheit nicht so gebraucht, wie die Bibel ihn gebraucht. Denn wer wird in der Bibel als Wahrheit bezeichnet? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Sondern sie haben gesagt, ich habe die Prophetie gelesen. Ich habe den Sabbat erkannt. Das war Wahrheit. Und so ist unsere Gemeinden geprägt worden. So ist Adventgemeinde geprägt worden. Dass Männer und Frauen begeistert waren von der Prophetie. Und wir haben das, und wir müssen ehrlich sein, es ist nicht nur die Adventgemeinde entstanden. Es ist eine andere Kirche entstanden in England, fast zur gleichen Zeit, die sich auch mit biblischer Prophetie beschäftigt hat. Und die gesagt haben, unsere Welt wird zugrunde gehen, wenn nicht noch einmal die Apostel ausgesandt werden. Und sie haben 12 Apostel gefunden, sie hatten Propheten, die sie ausgesandt haben. Und diese 12 Apostel sollten noch einmal die Welt bekehren. Nur da entstand ein Spannungsfeld. Als der erste Apostel starb und die nächsten Apostel starben und Jesus nicht kam, hatten sie ein großes Problem. Und da kam einer auf den Gedanken und hat gesagt, ist nicht gut, wenn wir nur einen Apostel haben oder 12, die nacheinander sterben. Wir sollten ein permanentes Apostelamt haben. Und daraus ist die neuapostolische Kirche entstanden. Fast zur gleichen Zeit wie die Adventgemeinde. In England, Adventgemeinde in Amerika. Aber die Gedanken der Prophetie, die damals berechnet wurden, die waren ganz groß, ganz viel. In Europa, in Amerika. Und so entsteht die Adventgemeinde, dass Männer und Frauen sagen, wenn ich mir die Prophetie anschaue, dann kommen wir ins Jahr 1844. Und wir können uns heute nicht vorstellen, was das unseren Vätern bedeutet hat. Alles zu verkaufen, im Herbst 1844 die Felder nicht zu bestellen, den Besitz zu verschenken, alles zu klären und dann zu sagen, jetzt kommt Jesus. Und Jesus kam nicht. Was da entsteht für eine Enttäuschung, können wir uns nicht vorstellen. Und aus dieser Enttäuschung heraus bleiben im Grunde genommen nur wenige übrig. Es bleiben einige übrig, die weiter mit Zahlen spekulieren. Und das wird für unsere Geschichte auch noch ein wenig Bedeutung haben, diese Spekulation mit Zahlen. Denn das Jahr 1914 wird auch für die Adventgemeinde zu einem Schicksalsjahr, vor allen Dingen in Europa. Aber in welcher Beziehung steht denn das Jahr 1914 mit 1844? Welche Beziehung? 70 Jahre. Und die Zahl 70, haben wir vorhin gelesen, hat eine Bedeutung. Und da gab es Männer und Frauen, die haben weiter berechnet, immer weiter. Und aus so einer Splittergruppe sind später die Zeugen Jehovas entstanden. Da gibt es auch einen direkten Bezug. Die sind zwar keine Adventisten, aber ihr Begründer hat bei den Leuten, die nach 1844 weiter berechnet haben, dort ist er zu Hause. Rutherford. Das ist schon erstaunlich. Wenn uns also deutlich wird, dass die Adventgemeinde nicht losgelöst entsteht von all dem, was in ihrer Zeit geschieht, wird auch deutlich, welche Bedeutung wir heute haben, mitten in unserer Zeit. Und warum es uns manchmal heute so schwer fällt, mit diesem Punkt, mit dem wir als Adventgemeinde begonnen haben und der damals Leute so begeistert hat, heute auch Männer und Frauen zu verstehen. Denn heute ist unser Ansatz nicht mehr zuerst die Frage nach dem, wie verstehe ich das rational. Die Zeit der Wahrheit ist die Zeit des 20. Jahrhunderts gewesen. Da gab es Ideologien. Aber heute fragt keiner mehr nach Wahrheit. Wisst ihr, wie die Leute heute fragen? Was habe ich davon? Es soll mir gut gehen und unsere neue Religion heißt nicht mehr Verstand. Unsere neue Religion heute heißt, ich gebrauche es mit einem Wort, das ihr alle kennt, Wellness. Es soll mir gut gehen. Wir können Wellness nicht genau erklären. Aber es heißt, Hauptsache mir geht's gut. Ob das nun Wahrheit ist, interessiert mich überhaupt nicht. Hauptsache mir geht's gut. Und deswegen merken wir, dass dieser Anknüpfungspunkt, den unsere Väter damals hatten, heute ein anderer ist. Und dass wir deshalb vielleicht uns auch fragen müssen, Wo können wir heute mit dem Glauben starten? Ich glaube nicht, dass die Inhalte andere sein sollten, aber der Beginn, um zur Bibel zu kommen. Denn Glauben hat es immer damit zu tun, dass ich Bibel verstehe. Und wer sich nicht mit der Bibel beschäftigt, der geht verloren. Das Wort Gottes ist die Wahrheit. Und deswegen, darin liegt unser Heil. Und unsere Väter und Mütter haben damals Bibel aufgeschlagen und verglichen. Natürlich zuerst Prophetie gesehen, ganz klar, aber sie waren eben auch Kinder ihrer Zeit. Und damit bin ich bei Konradi und Schwester Weid. Beide sind Kinder dieser Zeit. Der eine kommt aus Deutschland und Schwester Weid kommt aus Amerika. Sie ist die Tochter einer methodistischen Familie, wird 1826 in den Neuenglandstaaten geboren, ist dort zu Hause, hat als junges Mädchen eine Krankheit, einen Unfall, wo sie nicht mehr zur Schule gehen kann und macht dann das, was jeder, der ein Stück Behinderung hat, ganz häufig tut. Er gleicht das aus und hat einen Eifer zu lernen. Und sie wird Zeit ihres Lebens eine Autodidaktin sein. Eine, die sich selbst viel beibringt. Sie hat ein großes Interesse daran. Mit 15 Jahren lernt sie die Miller-Bewegung kennen, sogar mit 14 schon, ein 14-jähriges Mädchen. Mit 16 erlebt sie die Enttäuschung. Mit 18, nicht mit 16, mit 18 Jahren erlebt sie die Enttäuschung. 1844, 26 geboren. Das heißt also, sie ist noch eine Jugendliche. Und dann erlebt sie, wie Gott zu ihr redet. Und an der Stelle hatten viele Leute später ein Problem. Denn mit dem Verstand kann ich Prophetie nicht verstehen. Und wenn der Verstand regiert, in einer Zeit, wo der Verstand regiert, hat man es mit Propheten nicht zu tun. Und deswegen haben wir im 19. Jahrhundert und im 20. Jahrhundert manche Fragen an Propheten, auch in der Adventgemeinde. Aber ich kann euch sagen, ich glaube, dass im 21. Jahrhundert Propheten keine Frage mehr darstellen. Denn wir hören doch heute auf Leute, von denen man eigentlich sagen müsste, ist das wirklich Prophetie? Da geht einer, der tagsüber regulär mit seinem Verstand nachdenkt, am Abend in eine Weiterbildung für Feng Shui. Und ich frage mich, wo liegt da der Verstand? Das ist nur Gefühl oder Empfinden. Wir vertrauen heute viel stärker auf Dinge, die uns Leute sagen, und wir begründen sie nicht mehr mit unserem Verstand. Und deswegen, diese Entwicklung mag auch ein Stück Verständnis haben dafür, dass deutlicher wird, welchen Wert Propheten haben. In der gesamten Kirchengeschichte hat es immer Propheten gegeben. Und die wurden als solche akzeptiert. Sie gibt es auch heute. Nur manchmal hören wir sie nicht. Manchmal achten wir nicht darauf, denn wir haben beides in der Bibel. Wir haben Propheten, die eine Verantwortung haben für ein ganzes Volk. Martin Luther bezeichnet sich als Prophet, wird als Prophet bezeichnet. Später gab es immer wieder Männer und Frauen, und unsere Väter haben es selbst so gesehen. Es gibt ein Buch, habt ihr noch eine Gemeindebibliothek? Wahrscheinlich nicht mehr. Da gibt es ein Buch, das heißt Die beständige Gabe der Prophezeiung. Von Bruder Daniels geschrieben. Er war lange Präsident der Generalkonferenz mit Ellen White zusammen in Australien. Sie hat ihn zum Generalkonferenzpräsidenten gemacht. Und er hat am Lebensende ein Buch geschrieben. Und in diesem Buch schreibt er Propheten vom Alten Testament, vom Neuen Testament, aus der Kirchengeschichte. Und in Kapitel 17 sagt er, und jetzt kommen wir zu Hazen Foss und Ellen White. Also die Sicht unserer Väter war damals noch eine andere, als sie später war. Denn Propheten hat es immer gegeben. Männer und Frauen, die etwas zu sagen hatten für ihre Gemeinde, für ihre Zeit, für ihr Volk. Und unsere Väter in der Adventgemeinde hatten kein Problem damit, die Prophetie zu verstehen. Und zwar, es kommt noch ein Grund dazu. Ein zweiter Grund, der meist übersehen wird. Unmittelbar nach der Enttäuschung gibt es eine kleine Gruppe von Adventisten, es waren vorher Tausende, eine kleine Gruppe, und diese kleine Gruppe, die wäre wahrscheinlich auseinandergelaufen, wenn nicht ein junges Ehepaar da gewesen wäre, und das ist für Gemeinde genauso wichtig wie Leute, die sagen können, was von der Bibel wichtig ist, die einfach einen schlichten Dienst getan haben. Der schlichte Dienst heißt, gab es eine junge Frau und einen jungen Mann, die haben diese verschiedenen Adventisten besucht und dadurch eine Einheit geschaffen. Und die hießen schlicht und einfach Ellen Harmon und Jay White. Der große Verdienst von Schwester White in der Zeit nach der Enttäuschung ist, dass sie zusammen mit ihrem Mann, der 3 Jahre älter war, auch noch jung, 21 und 18, sind nach wie vor, wir würden sagen, blutjunge Leute. Die sind umhergereist und haben die einzelnen Adventisten, die den Sabbat gefeiert haben, der Sabbat war das Neue, aufgesucht und besucht. Und das hat ihnen die Glaubwürdigkeit verliehen. Wenn wir heute die Möglichkeit hätten, alte Adventisten zu fragen, die also am Anfang in den ersten Jahren dabei waren, das waren ja nur vielleicht 100 oder 150 Leute, sie würden uns alle sagen, wir schätzen Ellen und James White vor allem aus dem Grund, sie haben uns damals immer wieder zusammengebracht. Sie haben eingeladen zu Konferenzen und dort haben wir erlebt, wie Gott geredet hat. Das ist das Spannende und das Erstaunliche. Ellen und James White sind in den ersten Jahren nur unterwegs. Sie haben auch Kritik, sie hören auch Kritik von Männern und Frauen. Und sie haben, als sie später, als Ellen White später nach Europa kommt, auch Kritik. Wisst ihr, wo die Kritik in Europa besteht an Ellen White, auch gerade in Deutschland? Wir sind eine Gesellschaft gewesen, in der Männer dominiert haben. Und jetzt kommt eine Frau und dazu noch eine Amerikanerin. Und die will uns sagen, was Gott redet als Frau. Es gibt ein interessantes Beispiel von einem Adventisten, der Schweizer, ein Schweizer Adventist, einer von Schrot und Korn damals. Und dieser Schweizer Adventist, der hat etwas getan, was wir heute nicht mehr tun. Der hat gesagt, wenn ich den Sabbat feiere, dann muss ich meiner Umgebung das dadurch dokumentieren, dass ich am Sonntag arbeite. Wir hatten in der Schweiz ein Verlagshaus gehabt, das erste Verlagshaus, bevor es nach Hamburg kam, war in der Schweiz. Und dort haben sie am Sonntag gearbeitet, aber die Fenster weit aufgemacht, dass jeder hört, wie die Druckmaschinen arbeiten. Und der Verlagsleiter hat dann einen Strafbefehl bekommen, ist sogar aus der Schweiz ausgewiesen worden. Und er hat es als Martyrium für den Herrn angesehen. Und in dieser Gemeinde gab es damals einen Schweizer Adventisten, der war ein Patrizier, so ein reicher Mann, der ist sonntags in seinen Wald gegangen mit einem Beil und hat sonntags Bäume gefällt. Hätte der gar nicht nötig gehabt. Wahrscheinlich hat er auch keine Ahnung gehabt, wie man richtig Bäume fällt. Aber der hat nur viel Krach gemacht, dass jeder hört, der feiert den Sabbat. Er wollte einen Prozess, er hat den Prozess bekommen bis zum obersten Schweizer, bis zur obersten Schweizer Institution, um dort zu sagen, der Sabbat ist der richtige Ruhetag. Und dieser Schweizer Bruder, der hat gesagt, und das war ein Adventist von Schrot und Korn, aber der hat gesagt, mit der Frau kann ich nichts anfangen. Und damit hat er Ellen White gemeint. So gibt es also von Anfang an schon auch ein Stück Kritikpotenzial. Und auf der anderen Seite waren Leute da und die haben genau den Fehler gemacht, den sie eigentlich nicht hätten machen dürfen. Denn Schwester White sagt in ihrem ersten Buch, wer kennt ihr erstes Buch, das sie geschrieben hat? Das erste Buch. Erfahrung und Gesichter. Das erste Buch, das sie geschrieben hat. 1849, da sagt sie, ganz am Anfang, lieber Leser, ich rate dir, lies die Bibel. Das ist genau das, was wir vorhin von Propheten gelesen haben. Lies die Bibel. Und sie sagt, eigentlich bin ich gar nicht notwendig, wenn ihr die Bibel lesen würdet. Das, was ich schreibe, möchte euch eigentlich nur helfen, Gottes Wort besser zu verstehen. Und da merken wir, da kommt eine Spannung auf, die wir sehen und die wir erkennen und mit dem wir auch manchmal dann ein Stück uns auseinandersetzen, wenn wir nicht mehr Bibel lesen. Und das ist der Beginn. Und damit bin ich bei Ellen White. Und die Gemeinde vor 150 Jahren, 1863, ist eine Gemeinde, die von sich sagt, wir wollen kein Glaubensbekenntnis haben. Zeit hat sich verändert, ne? Kein Glaubensbekenntnis. Warum? Was haben sie gesagt? Unser Bekenntnis ist die Bibel. Nichts anderes. Wir werden doch kein Glaubensbekenntnis schreiben, weil wir sonst so würden wie alle anderen. Die schreiben ein Glaubensbekenntnis und dann messen sie ihre Männer und Frauen in der Gemeinde, ob die noch richtig glauben. Und dann werden sie ausgeschlossen, wenn sie nicht richtig glauben. Das machen wir nicht. Unser Bekenntnis ist die Bibel. Our creed is the Bible. Aber die Zeit hat sich verändert. Heute haben wir 28 Glaubenspunkte. Bei der nächsten Generalkonferenz werden wir 29 haben. Das geht schon weiter. Und sie werden nicht weniger, sondern sie werden mehr. Und damit ist eine Entwicklung in Gang getreten, die wir alle zum Teil ein Stückchen erlebt haben. Mancher vielleicht länger. Ich frage einfach mal so. Gibt es jemand unter uns, der vor 1950 getauft wurde? Gibt es jemanden unter uns, der vor 1950 getauft wurde? Gibt es nicht. Dann frage ich mal, der vor 1960 getauft wurde. Vor 1960. Ja. Und da merken wir haben ein Stück Gemeinde und Gemeinde verändert sich. Und ihr werdet sagen, Gemeinde hat sich verändert. Ja. Und als ihr getauft wurdet, gab es Männer und Frauen, die um 1900 getauft wurden. Meine Urgroßmutter ist 1899 in Beuthen in Oberschlesien getauft worden. Und wenn sie uns heute sehen würde, die würde sagen, was seid ihr nur für Gemeinde geworden? Und das war die Zeit von Ludwig Richard Conradi. Und jetzt müssen wir erst einmal eine Pause machen. Und ich würde sagen, nach der Pause fangen wir an. Und dann erzähle ich euch etwas von Conradi und von auch der Spannung zu Schwester Weid.